Hallo und herzlich willkommen auf Bühne 1 bei den Tagen der digitalen Freiheit in Tübingen. Jetzt starten wir mit dem Vortrag von Chrissy und Pia mit dem Titel Digitalisierung wirklich für alle. Und die beiden beschäftigen sich damit, dass wenn tatsächlich alles digitalisiert wird, für wen funktioniert das eigentlich und für wen nicht. Ja, viel Spaß und Chrissy und Pia.
Ja, ein herzliches Hallo von meiner Seite. Ich fange ganz kurz schon mal an mit meiner Person. Und zwar bin ich eigentlich Lehrerin. Ich war also mal Lehrerin für Mathematik und Germanistik an einem Gymnasium. Und deshalb wird es hier kein langweiliger, einseitiger Vortrag, sondern ein ganz klein wenig interaktiv. Wenn ihr also zwischendurch schon Fragen habt, die euch sofort auf der Seele brennen, Verständnisfragen, die wir gleich an dieser Stelle klären können, bitte ein kurzes Zeichen geben, bitte, es gibt auch ein Mikro, wo ihr dann zu Wort kommen könnt, aber dann die Diskussionsfragen, wo es dann wirklich ans Eingemachte geht, bitte am Ende. Damit wären wir mittendrin. Weiterhin zu meiner Person. Ich bin Webentwicklerin, Junior Grade im Moment im Fullstack. Ich kam ursprünglich aus einer Werbeagentur, die sehr printlastig war. Mich hat das Thema digital aber schon immer sehr interessiert. Darauf werde ich an späterer Stelle noch mal genauer eingehen. Jetzt im Moment ganz frisch gebackene Gesellschafterin der 7T GmbH. Mein Mitgesellschafter sitzt anonym hier mit im Raum und verhält sich ganz unauffällig. Und unser Thema Digitalisierung und Teilhabe begleitet uns in unserem Unternehmen natürlich jeden Tag. Wir kämpfen für Barrierefreiheit, wir übersetzen auch in leichte Sprache und vor allem barrierefreie Webseiten. Das ist unser ganz großes Thema. Ich habe mitgebracht die Chrissy als meine Co-Referentin.
Hallo. Ich bin tatsächlich, ich habe relativ wenig mit IT zu tun. Ich bin nämlich Sozialarbeiterin. Ich habe hier in Tübingen Erziehungswissenschaft studiert und bin seit 2010 freiberufliche Fachreferentin für das Thema Digitalisierung, aber eher in Bezug auf Folgen und Auswirkungen der Digitalisierung im Alltag von Menschen und würde mich als Menschenrechtsaktivistin bezeichnen. Das heißt, ich setze mich ein für mehr soziale Gerechtigkeit und das auch im Digitalen.
Damit wir alle gut über das Thema sprechen können, ein ganz kurzer Input zu dem Begriffsverständnis, zu den Begrifflichkeiten, damit ihr auch wisst, wie wir die Begriffe verstehen, denn teilweise gibt es unterschiedliche, sich widersprechende Definitionen, es gibt viele Definitionen oder gar keine Definition. Und die Begriffe, auf die wir uns hier heute beschränken wollen, sind erstmal die digitale Souveränität, die digitale Mündigkeit und die digitale Teilhabe. Weil das ein sehr langweiliger Input ist, werde ich mein Sprechtempo etwas erhöhen, denn wir wollen ja nicht, dass hier jemand einschläft und es wird später noch richtig spannend. Wir beginnen mit der digitalen Souveränität. Die beschränken wir erstmal in einen staatlichen Bereich, denn Souveränität bedeutet Eigenständigkeit. Und ich kann nur wirklich unabhängig und frei agieren, wenn das grundsätzlich von den Infrastrukturen vom Staat her gegeben ist. Das heißt, bevor wir da auf eine institutionelle oder auf eine individuelle Ebene übergehen, müssen wir erstmal gewährleistet haben, dass das die Voraussetzung von staatlicher Ebene erstmal gegeben ist. Wenn wir uns Definitionen anschauen, die wir finden, da wird Souveränität definiert als die Fähigkeiten und Möglichkeiten von Individuen und Institutionen, ihre Rollen in der digitalen Welt selbstständig, selbstbestimmt und sicher ausüben zu können. Da taucht der Begriff des Individuums schon auf. Wir entfernen uns aber von dieser Definition. Die digitale Mündigkeit ist ein unfassbar weiter Begriff, der sich kaum fassen lässt. Das ist auch ein neuer Begriff, der wird sehr oft definiert, auch unterschiedlich definiert. Wir unterstützen sehr gerne die Definition der Mündigkeit nach Kant, nämlich die Befähigung eines Individuums, eines Bürgers zum selbstständigen, eigenverantwortlichen Handeln. Das ist eine sehr, sehr alte Definition, die schon auf 2011 zurückgeht, wo das erste Mal aufkam, aber noch gar nicht so weit gedacht wurde. Der Begriff gewinnt jetzt ganz schön an Fahrt und es kommt immer mehr dazu. Ein Teil der digitalen Mündigkeit ist nämlich auch die Medienkompetenz. Es geht um die erste Umfragerunde. Wer kennt denn die Definition, das Medienkompetenzmodell von Barker? Hat das schon mal jemand gehört? Sehr, sehr wenige tatsächlich. Also es ist so das Standardwerk zur Definition von Medienkompetenz. Ich habe es am Anfang schon kurz bei meiner Person eingeleitet. Ich war Lehrerin für Germanistik am Gymnasium. Das heißt, da wurde das Thema Medienkompetenz einfach in den Schulalltag für das Fach Deutsch integriert. Das heißt, zusätzlich zu allem mit Grammatik und Rechtschreibung, Literatur, wurde dem Lehrer auch noch aufgebürdet, mal so nebenbei komplett Medienkompetenz den Schülern beizubringen. Und wir haben hier diese 5 Stufen, die Barke definiert. Er sagt, es geht einmal erstmal um die Kompetenz, ein Medium korrekt auch auswählen und nutzen zu können. Dann in der 2. Ebene es zu gestalten und verbreiten zu können, es verstehen und bewerten zu können. In der 4. Stufe erkennen und aufarbeiten, durchschauen und beurteilen. Und wenn ich mir vorstelle, ich habe das in der 8. oder 9. Klasse und ich soll denen alle 5 Ebenen nebenher auch noch beibringen. Jetzt würde ich gerne nochmal zurück zu meinem persönlichen Lebenslauf und euch mitnehmen auf eine Reise in meine Vergangenheit. Wie gesagt, ich war in einer Medienagentur und war Mediengestalter Print. Also habe ich da die Kompetenz gelernt, ein Medium zu gestalten, könnte man meinen. Aber das ist auch beschränkt, denn allein schon der Fachbereich der Mediengestaltung Print, ja, wenn ihr dran denkt, es gibt verschiedene Farbräume, es gibt verschiedene Formate, es gibt so viele verschiedene Medien, auf die ich achten muss, und wir sind im Moment nur im Printbereich. Ich habe mit Video, Bild und Ton und digital noch gar nicht angefangen. Und ich muss sagen, nach meinen 3 Jahren Ausbildung traue ich mir zu, okay, vielleicht so 30-40% Kompetenz habe ich erreicht. Also kein Punkt, an dem ich sagen würde, jetzt bin ich zufrieden. Verstehen und bewerten war immer mein persönliches Ziel. Ich wollte immer gerne verstehen, wie Information, wie Kommunikation über ein Medium funktionieren kann. Ihr kennt sicherlich alle Sender-Empfänger-Modell. Wer kennt Sender-Empfänger-Modell? Das sind deutlich mehr. Sehr schön, Dankeschön. Ja. Und wie gestaltet sich das, wenn ich ein Medium benutze? Also auch die Sprache ist ein Medium. Wir haben auch da Probleme, wenn wir Worte benutzen, die nicht jeder versteht. Wenn wir Fachsprech, wenn wir Fachjargon benutzen, wenn wir eine ganz andere Sprache sprechen, wenn wir in Dialekten denken und. Aber wie ist es, wenn wir unseren Empfänger nicht mehr direkt gegenüber sehen? Wie ist es, wenn wir ein Medium benutzen, wo die Kommunikation nicht direkt verläuft, sondern asynchron? Da haben wir nochmal ganz andere Probleme. Ich gehe weiter zu erkennen und aufarbeiten. Erkennen ist ein ganz, ganz aktuelles Thema, denn wer würde denn hier im Publikum behaupten, ich erkenne sofort ein KI-generiertes Bild, wenn es gut gemacht ist, von einer echten Fotografie? Dankeschön. Niemand. Sehr schön. Vielen Dank. Ja, ganz genau, darum geht's. Also das Thema Erkennen, ja, welche Information liegt dir vor, welches Medium, welche Arbeitsprozesse liegen davor, wie ist das entstanden, ist auch ein ganz großes Thema. Und da würde ich sagen, da sind wir uns alle einig, niemand würde sich da als vollkompetent bezeichnen. In der letzten Ebene durchschauen und beurteilen ist dann einfach nur der nächste Schritt auf dieses Erkennen obendrauf.
Ein kurzer Zusatz. Dieses Medienkompetenzmodell ist auch ein Stück weit, das kann man auch kritisieren. Und dahingehend, dass es eine sehr, sehr hohe Eigenverantwortlichkeit dem Einzelnen suggeriert. Das heißt, alle Rufe auch im politischen Raum, ach, es braucht nur ein bisschen mehr Medienkompetenz und dann ist das Thema halb so schlimm, dann werden wir der Digitalisierung gut gewappnet sein, verkennt halt so ein bisschen oder suggeriert, dass der Einzelne wirklich imstande ist, das zu tun. Und das, die Risiken und Gefahren, die aus meiner Sicht in der Digitalisierung auch stecken, wird daher so ein bisschen auf den Einzelnen übertragen. Und das ist so ein bisschen die Kritikpunkt an dem Modell. Nichtsdestotrotz ist es auf jeden Fall, das wären die Voraussetzungen, um überhaupt die Dinge anders auch gesellschaftlich diskutieren zu können.
Ganz kurz zusammengefasst, das ist die kürzeste Definition, die ich finden konnte, die das Modell von Barke zusammenfasst. Es geht um die aktive, selbstbestimmte, kritisch reflektierende Umgang mit Medien. Und ich finde das schon eine ganze Menge. Und ich kann sagen, ich bin kein Lehrer mehr für Deutsch.
Nicht dran. Ich bin dran. Okay, dann genau, digitale Teilhabe. Der Begriff wird ja auch momentan relativ inflationär verwendet, meistens im Kontext Inklusion. Wir haben ein bisschen ein erweitertes, machst du das nochmal auf. Also es geht nicht nur um Menschen mit und ohne Beeinträchtigung, sondern eben auch, also das sind häufige Definitionen. Digitale Teilhabe meint die zur Verfügung gestellten Inhalte, dass sie wirklich für alle zugänglich sind, alle Menschen Zugang zu digitalen Technologien haben und diese auch nutzen können. Da steckt ja schon eine Menge drin. Und das ist wichtig, unabhängig von Alter, Behinderung, Geschlecht, Herkunft oder sozialem Status. Und über Letzteres wird in meinen Augen noch viel zu wenig gesprochen, aber das hat natürlich einen Einfluss, ob man so Teilhabe haben kann, genau wie wir uns das vorstellen würden. Für uns bedeutet digitale Teilhabe letztlich Eingebundensein des Einzelnen in alle Bereiche des Lebens an, durch und in digitale Medien und Technologien. Ich weiß nicht, ob diese Definition, kann jeder was mit an, durch und in anfangen oder soll ich da, gib mir mal kurz ein Signal. Vielleicht so ganz grob, also digitale Teilhabe in Medien meint so ein bisschen auch die Darstellung. Also kann ich mich innerhalb mit und ohne Beeinträchtigung, Behinderung oder sonstigen Formen, da geht es viel um Exklusion und Inklusionstendenzen in Medien direkt. Durch Medien ist vor allen Dingen der Zugang, aber nicht nur der Zugang zu Internet, sondern auch die Zugänglichkeit von Angeboten und Anwendungen. Und die Teilhabe, was habe ich jetzt in, durch Medien ist eben neben dem Zugang auch die entsprechende Kompetenz, die wir vorhin auf die PIA ausgiebig drauf eingegangen ist, dass man die Teilhabe, also dass man auch wirklich profitieren kann und nicht eher nur passiver Nutzer des Ganzen ist. Alle Bereiche des Mediens, in denen das eine Rolle spielt. Also eben, ob jetzt im Kontext Schule, in der Freizeit, auf Arbeit. Also da gibt es ja unterschiedliche Formen. Und digitale Medien und Tools haben nun mal, sind in mehr oder weniger allen Bereichen mittlerweile sehr, sehr präsent. Und das ist eben nicht der Ausschluss, ach, es reicht, wenn es im schulischen Kontext klappt, sondern bezieht sich auf die verschiedenen Bereiche. So ist das, glaube ich, gemeint. So, dann das Thema, was mir sehr am Herzen liegt und weshalb die PIA mich, glaube ich, auch angefragt hat, ist das Thema der digitalen Ungleichheit. Ich gehe da kurz auf die verschiedenen Dimensionen ein. Leider beziehen sich die meisten Diskurse auf die ersten beiden. Ich würde gerne anfangen mit den Zugangsungleichheiten. Das waren Debatten vor allen Dingen Anfang der 90er Jahre um die Frage hin, der ein oder andere kennt vielleicht noch den Boris Becker Werbespot, bin ich schon drin? Also es ging schlichtweg um die Frage, ist man Onliner oder Offliner? Ich habe nochmal nachgeschaut, tatsächlich leben auch heute noch es sind knapp 3 Millionen Menschen, die noch nie im Internet unterwegs waren, wo dann auch die Bezeichnung Neuland tatsächlich zutrifft. Das fasst man so unter diesen First-Level-Divide. Mittlerweile wird darunter aber auch andere Zugangsungleichheiten gefasst, beispielsweise der Besitz von Geräten, aber auch regionale Disparitäten, also sprich auf der Alp, da habe ich teilweise kein GPS und muss mich anders wie bemerkbar machen. Also da werden mittlerweile auch mehr Sachen noch mit reingezogen. Dann ging es wahnsinnig lange und intensiv um den sogenannten Second Digital Divide oder auch hier steht Second Level Divide, auch Digital Inequality genannt. Da geht es tatsächlich um die Nutzungsungleichheiten. Studien belegen eindrucksvoll, dass selbst gleiche Inhalte von unterschiedlichen Personenkreisen recht unterschiedlich genutzt werden. Das ist die Art und Weise, wie man das nutzt. Das ist die Intensität, die Qualität. Das ist auch unter dem Begriff Voice Divide. Also lange Zeit war auch die meisten Anwendungen und Angebote sehr textbasiert, setzt voraus, dass man eine gewisse Artikulations- und Kommunikationsfähigkeit hat, um das auch so zu nutzen. Was jetzt eher selten noch im Diskurs aufploppt, was mir aber auch wichtig ist, ist das Third Level Divide oder Zero Level Divide. Da geht es um die Wirkungsungleichheiten, also das Outcome. Da geht es um grob die Themenstellung, Netzneutralität, Objektifizierung, also die Entmenschlichung auch von, also der Mensch ist dann eher als also die Daten sind interessant, es geht ein bisschen weg von dem Menschlichen. Und dann gibt es noch einen dritten Punkt, den muss ich gerade mal nachschauen. Warte. Ah, genau, da sagst du was dazu, ne? Genau, da geht es um die automatisierte oder algorithmische Ungleichheit, die tatsächlich nochmal eine neue Form auch von Benachteiligung, Ungleichheit darstellen kann, die nicht sichtbar ist. Und gefährlich wird es vor allen Dingen, wenn man auf diese Tools zurückgreift und es geht wirklich um Entscheidungen, die Einfluss auf das Leben haben. Beispiele sind hier KI-Einsatz im Bereich Kindeswohlgefährdung, im Bereich Haftstrafenverlängerung oder auch, also wir reden hier nicht mehr nur von Kreditwürdigkeit, die eine KI berechnet, sondern eben auch, da gibt es Versuche, die auch einzusetzen, wenn es um Sozialleistungsbezüge geht. Und das sind, finde ich, Bereiche mit einer Sensibilität, wo man wirklich aufpassen muss, ob wir das wirklich abgeben möchten.
Ja, die Chrissy ist schon kurz drauf eingegangen. Algorithmic Bias, sagt der Begriff schon jemandem etwas? Ja, oh, sehr gut, einige, okay. Der Vollständigkeit halber, damit wir alle mitnehmen, ich lese trotzdem die Definition vor und sage noch was Kurzes dazu. Und zwar Algorithmic Bias, eine algorithmische Verzerrung liegt vor, wenn systematische Fehler in Algorithmen des maschinellen Lernens zu unfairen oder diskriminierenden Ergebnissen führen. Sie spiegeln oft bestehende sozioökonomische, rassistische und geschlechtsspezifische Vorurteile wider oder verstärken sie. Also wie kann das passieren? Wie kann das sein? Denn wir haben dieses Datum. Das Datum ist ja an sich einfach nur ein Eintrag, eine Information, und die hat keinerlei rassistischen Ursprung. Da steht einfach nur, Chrissy ist ein Meter irgendwas groß. Ja, wie kann das schon mal diskriminierend sein? Nun, es kommt darauf an, was wir dann damit tun. Wenn derjenige, der da sitzt, der diese Algorithmen dann konzipiert, der hat ja selbst vielleicht schon, und da gehen wir jetzt auch ein bisschen rein in Self-Fulfilling Prophecy, bestimmte Stereotypen im Kopf. Der hat selbst, er ist ein Mensch, dafür kann er gar nichts. Ja, das ist auch gar nicht schlimm, aber er hat selbst Vorurteile. Und die fließen, gewollt oder ungewollt, beabsichtigt oder unbeabsichtigt, einfach in diese Algorithmen auch mit rein. Also man darf das nicht einfach nur als, okay, es ist ein neutrales Datum und die Algorithmen sind alle fair, betrachten. So ist es leider überhaupt gar nicht. Self-fulfilling Prophecy ist ein bisschen älterer Begriff, der das auch im zwischenmenschlichen Miteinander schon angesprochen hat. Da geht es nämlich eben genau darum, dass ich, wenn ich als Mathematiklehrerin vor mir einen Jungen habe, natürlich kann der Mathe und das Mädchen daneben kann natürlich kein Mathe. Und weil ich diesen Stereotypen im Kopf habe, findet der auch bei meiner Benotung Anwendung. Da wird man in der Ausbildung als Lehrkraft natürlich sehr darauf sensibilisiert, dass man eben darauf nicht hereinfällt. Im Alltag passiert das aber sehr gerne, sehr oft leider. Peters Problem. Wer kennt nicht Peters Problem? Mhm. Okay, Hände nochmal runter. Ich gebe noch einen Tipp. Quality Land gelesen. Jetzt nochmal, wer kennt nicht Peters Problem? Okay, unbedingt Quality Land lesen. Quality Land 1 von Marc-Uwe Kling ist immer noch sehr amüsant, humoristisch geschrieben, kann man gut ertragen. Peters Problem ist das folgende. Es gibt in dieser etwas dystopischen, futuristischen Welt nur noch einen Shop, nämlich The Shop. Und man muss auch nicht mehr bestellen, denn The Shop weiß ja schon, was du brauchst, bevor du es brauchst. Und das Konzept heißt What I Need. Und die Drohnen bringen die Päckchen schon zu dir, bevor du weißt, dass du es willst. Also er verliert zum Beispiel seinen Job und plötzlich kommt eine Drohne und bringt ihm ein Sixpack Bier. Er wusste aber noch gar nicht, dass er seinen Job verloren hat, aber als er dann die Nachricht gelesen hat, es gab auch nur einen Button, nämlich okay, dann wollte er natürlich auch das Sixpack haben. Aber der Peter hat ein Problem, er hat nämlich einen rosafarbenen Delfin-Vibrator geschickt gekriegt und er konnte sich so gar nicht erklären, warum er den jetzt zugesendet bekommen hat. Und er wollte den zurückgeben und das ist Peters Problem, das ist nämlich nicht möglich, denn der Algorithmus weiß ja, dass der Peter diesen rosafarbenen Delfin-Vibrator definitiv haben möchte, das geben die Zahlen ja aus. Und das komplette Buch handelt darum, um diesen Leidensweg von Peter, der versucht, den Vibrator wieder zurückzugeben. Wer sich nicht spoilern lassen möchte, jetzt bitte ganz doll die Ohren schließen. Wie es nämlich dazu kam, findet man ganz am Ende raus, der Peter hat auf der Straße einen Promi getroffen und wollte ein Foto mit dem, wollte ein Selfie machen und das ging nicht, weil die Person hatte einen gewissen sozialen Status und damit kann man im öffentlichen Raum von diesem Menschen schon gar kein Foto mehr machen. Auch das ist Konzept dieser futuristischen Welt. Und Peter hatte dann aber einen Trick und zwar hat er ein Selfie gemacht mit dem Prominenten im Hintergrund und hat dieses Foto auf Social Media hochgeladen, was aber nicht wusste, auch da wurde der Promi erkannt, der wurde rausgenommen und im Hintergrund war ein Sexshop und da war eben dieser Delfin-Vibrator. Und weil er sich grinsend mit diesem Produkt auf Social Media platziert hat, war dem Algorithmus klar, das ist, was der Peter braucht. Und das ist Peters Problem. Eine Sekunde. Es geht nämlich darum, dass wir schon gar nicht mehr wissen bei der automatisierten Entscheidungsfindung, was uns betrifft. Wir wissen gar nicht, was wir nicht wissen. Das ist ein ganz, ganz großes Problem, das jetzt auch immer mehr an Bedeutung findet und sehr nett zusammengefasst in den hübschen Worten Peters Problem. Dark Patterns, wem sagt dieser Begriff etwas? Das sind einige, aber bei weitem nicht alle. Also wir sind hier im Spannungsfeld bei Nudging und Dark Patterns. Nudging ist der Begriff, der durch ein bestimmtes Verhalten euch dazu bringen möchte, ein Verhalten auszuüben. Ganz neutral, zum Beispiel die in Sichtweite angebrachten Obstkörbe sollen euch natürlich dazu verleiten, eher zum Obst zu greifen, als wenn ihr in der Cafeteria die Süßigkeiten viel weiter unten habt. Oder wir finden das dann schon mit einem ganz klaren kapitalistischen Ansatz, dass wenn ihr im Supermarkt seid, die günstigeren Produkte etwas weiter unten platziert sind und eben die Produkte, die der Markt verkaufen möchte, die sind schön präsentiert auf Augenhöhe. Bei Dark Patterns kann man ganz klar böswillige Absicht unterstellen. Da geht es darum, ich mache zum Beispiel auch E-Commerce-Shops und da ich die baue, kann ich euch da ganz klar offen sagen, wie die Mechanismen funktionieren. Zum Beispiel ist von einem teureren Produkt der Kaufen-Button viel, viel größer und ein günstigeres Produkt, das euch vielleicht eigentlich viel mehr interessieren würde, weil ihr erstmal ein Probepäckchen wollt oder ähnliches, das rutscht ganz weit nach unten. Ihr kennt alle die Cookie-Banner, ja, eine ganz große Diskussion. Wir sind auch Datenschützer, deshalb kämpfen wir da auch an vorderster Front. Alle akzeptieren und dann auch noch alle Marketing-Einstellungen, alle analytischen Einstellungen sind voreingestellt, was schon mal datenschutzwidrig ist. Und der Akzeptieren-Button, der ist so groß und springt euch ins Gesicht. Und wenn ihr mit der Maus über diesen kleinen dunkelgrauen mit 0,1 Opacity erweiterte Einstellung klicken wollt, dann springt er weg und ihr müsst dann diesem, ich möchte aber eine andere Einstellung bitte haben, ja, das ist schon mal gar nicht so einfach. Auch sehr schön, habe ich jetzt leider nicht dabei, Spotify ist phänomenal, kriege ich auch immer wieder die Meldung, Cookie-Einstellungen und ich habe einen Button, der heißt okay. Oder drunter ein ganz feiner Link, erweiterte Einstellungen und wir versuchen das immer wieder, das ist fantastisch. Dann stützt die App erstmal ab, dann geht der Browser auf. Der lädt dann ewig, dann kommt ein ganz weißer Screen und ganz langsam bildet sich eine Linie und das ist ein grünes Häkchen. Und das war's. Das sind meine erweiterten Einstellungen. Ganz großes Kino, fantastisch, so viel zu Dark Patterns. Wer noch mehr zu diesen dystopischen Themen hören möchte, ich habe euch hier die verwandten Vorträge, die jetzt heute noch stattfinden hier im Haus. Und die Vorträge zu den Themen, die morgen noch hier stattfinden, auch spannend, Digitalität und Mündigkeit. Dass ihr da seid, ist schon mal ein ganz, ganz großer Beitrag zu dem, wofür wir jeden Tag kämpfen, in dem, was wir in unserer Arbeit tun. Dankeschön an dieser Stelle an euch. Wir gehen jetzt weiter zur digitalen Gleichheit. Zunächst mal ist klar, nicht alles verteufeln. Ja, es hat auch alles seine Chancen. Ja, es ist nicht alles dystopisch, aber natürlich auch nicht unhinterfragt bejubeln und unreflektiert einsetzen, dass das keine Lösung ist, ist natürlich auch klar.
Aber es geht auch anders. Dieses Jahr gab es den Digitaltag 2025 mit dem Titel Digital für alle und Da wurde eine Umfrage erstellt und die zeigt eindeutig, dass auf die Frage hin, sehen Sie die Digitalisierung eher als Chance oder eher als Gefahr für die Gesellschaft, sind die Zahlen recht eindeutig. 88% sehen mehr Vorteile als Nachteile in der Digitalität. Nichtsdestotrotz geht damit einher, die nächste Folie, auch Gefahren und Sorgen, die damit verbunden sind. Und die Folie fand ich relativ eindrücklich. Während 72% der Befragten sagen, ich würde noch gerne mehr digitale Angebote in meinem Alltag nutzen, gibt es immerhin auch 16%, die sagen, sie würden lieber wieder in einer Welt ohne digitale Technologien leben. Und immerhin, und die Zahlen finde ich, die sollte man sich nochmal in der Folge durchdenken, 46%, und da gehöre ich tatsächlich auch dazu, haben Angst, der technischen Entwicklung nicht mehr folgen zu können. Vor allen Dingen, wenn man einen gewissen Anspruch hat, die Dinge verstehen zu wollen, ist es einfach zunehmend schwierig. Und es erfordert extrem, sowohl im sozialen Kontext als auch, es erfordert viel Zeit und Engagement, sich da auf dem Stand zu halten, wenn man es nicht in die Wiege gelegt bekommen hat oder in der Schule da großen Schwerpunkt drauf hatte. Und ich merke, ich habe Freunde, die das können, aber ich muss immer hinrennen, weil ich das nicht alles verstehe und es ist sehr anstrengend. 80% der Befragten sagen, wer sich schlecht mit digitalen Geräten und Anwendungen auskennt, hat es im Alltag zunehmend schwer. Und wenn wir jetzt an vulnerable Gruppen denken, und es sind bei weitem nicht nur ältere Menschen, sondern auch Menschen, die von Wohnungsnot und Obdachlosigkeit betroffen sind und viele, viele andere, denen das einfach zunehmend schwer gemacht wird, überhaupt den Alltag ohne, also es ist fast schon ein Digitalzwang. Und dann denke ich mir immer, ja, das ist so ein bisschen wie dieses Go Home, wenn du kein Zuhause hast, wird es schwierig. Und da einfach ein bisschen zu sensibilisieren. Aber offensichtlich teilen diese Sorge auch einige Menschen. Und was ich auch erstaunlich fand, die Zahl 57% sind der Meinung, reiche Menschen haben einen besseren Zugang zur digitalen Welt. Auch das ist ein Thema, was in Zukunft angenommen, man, je nachdem, wie sich die Gesellschaft weiterentwickelt, es wird dann auch immer mehr Bezahldienste geben. Also sprich, wer das möchte, Sicherheit, also Datensicherheit und Datenschutz, der soll gefälligst dafür zahlen. Auch das ist vor dem Hintergrund der Frage, wer kann sich das denn auch leisten, aus meiner Sicht noch nicht zu Ende gedacht.
Wir betreten nun ein wunderschönes Land, mein Lieblingsland Utopia. Bevor wir über digitale Gleichheit sprechen, müssen wir all diese Voraussetzungen haben. Das heißt, jeder hat einen physischen Zugang. Jeder bringt die nötige Medienkompetenz auf. Achtung, ein PC ist kein Medium, sondern nur die Medien, die ich über das Werkzeug des Computers aufrufen kann und kann mit jedem dieser Medien umgehen. Ja, das bedeutet, kann mit Browser umgehen, kann mit Apps umgehen und, und. Wir haben eine echte Netzneutralität. Wer kennt nicht den Begriff der Netzneutralität? Wenige, okay, es ist so, dass wir keine Netzneutralität haben im Moment. Bestimmte Datenpakete werden bevorzugt behandelt, zum Beispiel eure Leitung zu Hause. Ihr habt x Prozent gebucht in eurer Leitung, aber die buchen natürlich ihre Leitung intern über, ansonsten könnten sie nicht wirtschaften. Das heißt, ihr bezahlt 100%, dürft aber nur, ist jetzt ein erfundener Wert, bitte nehmt ihn nicht ernst, ungefähr 10% benutzen, denn die spekulieren ja darauf, dass ihr nicht immer voll im Internet seid und streamt. Wenn das alle in eurem Haus machen, wird die Leitung schlecht, ja, dann macht man eine Messung, versucht jemanden zu erreichen und erreicht natürlich gar niemanden mehr. Bestimmte Pakete werden einfach bevorzugt behandelt, nicht jeder hat die komplette Leitung, nicht jeder bekommt auch das, was er zahlt. Das ist nicht gegeben, aber das müsste es geben. Der nächste Punkt ist Informationsneutralität, denn das, was wir jetzt gerade im Internet finden, ich glaube nicht, dass es damals genauso gedacht war, es ist heute voller Emotionen, voller Hass, voller Häme, es sind Lügen, wir können sie nicht mehr unterscheiden, wir können auch nicht mehr verifizieren, welche Quelle liegt denn davor, woher kommt dieses Datum. Und natürlich auch die Technologieneutralität, denn ihr wisst hoffentlich alle, wenn ich, es ist jetzt eine Erkenntnis für euch, wenn ich mit einem Apple-Gerät auf Booking.com gehe und suche mir einen Flug aus, bekomme ich natürlich andere Preise angezeigt, wie wenn ich das über ein nicht so teures Gerät aufrufe. Oder genauso, wenn ihr wiederholt das aufruft, dass dann eben auch die Preise steigen. Und zum Datenschutz, da möchte ich sagen, ich meine nicht nur die EU-DSGVO oder das BDSG, sondern ich meine damit mein erweitertes persönliches Begriffsverständnis von Datenschutz, nämlich, dass wir wirklich selbst wieder Herr sind unserer Daten und dass wir nicht diese Farce haben von ein paar Richtlinien, Regeln, Vorschriften, die aber aufgrund auch von Überlastung der Aufsichtsbehörden nicht wirklich komplett durchgeführt werden oder zu Buße kommen oder zum Ordnungsverstoß auch geahndet werden, sondern es geht darum, dass ich wirklich auch die Freiheit habe, Nein zu sagen. Und die Chrissy hat schon gesagt, wir haben immer mehr von diesen Pay-Angeboten. Das heißt, wenn ich zum Beispiel eine informationsneutrale Nachricht haben möchte, bin ich zum Beispiel gezwungen, das dann auch zu kaufen. Also im Netz ist eine neutrale Information auch gar nicht mehr so möglich. Aber in unserem Utopia haben wir das alles gegeben und alles ist gut. Dann können wir sagen, bietet es wirklich immense Chancen. Dazu eine kurze Erfolgsgeschichte. Juris ist eine wirklich riesige, riesige Datenbank, die voll ist mit Gerichtsurteilen, mit Stellungnahmen, neue Gesetze, Interpretationen, Bemerkungen, alles zum Thema Recht. Jeder Anwalt braucht das, weil es einfach unmöglich ist, über diese Masse an Daten noch Herr zu werden. Also wenn wirklich jemand Fachexperte sein möchte und das alles liest und alles versteht und alles weiß, ja, dann ist er, bevor er anfangen kann zu arbeiten, schon längst in Rente oder noch mehr unter der Erde. Und da haben wir jetzt diese Erfolgsgeschichte. Da ist ein Algorithmus, der von Menschen geprüft wird. Also da sind gerade auch wirklich Anwälte, die das beurteilen, wie die Vorschläge sind, die da mitbestimmen können, die gefragt werden, die mit eingebunden werden. Es ist nicht so, dass da einfach eine Lösung drüber gebügelt wird, sondern da werden die Anwälte wirklich mit reinbezogen, vor allem Mitglieder, die da schon sehr lange Teil davon sind. Und es ist eine wirkliche Hilfe in diesem Wirrwarr von unterschiedlichen Urteilen, überhaupt noch den Wald vor lauter Bäumen sehen zu können. Und insgesamt können wir sagen, dass dieses Utopia, das ist die Chance, die wir haben, darin liegt, dass Google wirklich noch eine freie Suchmaschine war, dass wir auch wirklich freie Suchmaschinen haben, die freie Suchergebnisse geben. Wer weiß nicht, wie Google zu seinem Suchergebnis kommt? Alle anderen sind Lügner. Die meisten Kriterien sind gar nicht bekannt. Google macht ein großes Geheimnis drum. Und um ganz ehrlich zu sein, mittlerweile bin ich überzeugt davon, Google weiß selbst gar nicht mehr, wie sie zu ihrem Ergebnis kommt. Da sind Algorithmen, die spielen bei Ads eine Rolle. Dann gibt's jetzt ihre neue AI-Struktur. Und dann haben sie aber auch noch organisch gewachsene Ergebnisse. Und das ist schon ganz schön komplex. Und ich glaube nicht, dass es noch jemanden gibt, der das überhaupt begreifen kann. Aber zu der Zeit, als wir noch eine wirkliche freie Suchmaschine hatten, sehr schön, feine Sache. Auch als Instrument für Wissenschaft und Fachkräfte, um eben diesen immensen Daten überhaupt noch Herr zu werden, um weiterkommen zu können, um die Gesellschaft und die Menschheit wirklich noch weiterzubringen. Da auf jeden Fall eine ganz große Chance, aber als Spielzeug degradiert im App Store noch irgendeine kleine KI-App, die mich unterhält und ich kann irgendein Fotomorph machen und zeigt mir einen Prominenten mit einem Körper von einem Erdmännchen. Ich glaube nicht, dass das ist, was wir wollen und auch nicht, dass es, was uns weiterbringt.
Ja, wir haben schon die Karte bekommen. Wir müssen uns, glaube ich, ein bisschen beeilen. Deshalb würde ich es kurz machen. Ihr lest einfach die Sachen, die auf der Folie sind. Es geht letztlich um Utopia. Das heißt, da einfach nochmal der Aufruf, man kann auch die vielen ungenutzten Potenziale der Co-Produktion und der Kooperation stärker nutzen. Und es bietet natürlich auch wahnsinnig viele Möglichkeiten. Genau das sind die beiden Folien. Wir erleben gerade eine Steigerung von psychischen Auffälligkeiten. Die Menschen sind zunehmend gestresst und auch das Thema Vereinsamung ist ein großes. Und man könnte tatsächlich das auch anderweitig nutzen und da eben diese Potenziale zu nutzen, auch was die Stärkung des sozialen Gruppengefüges, ich würde es fast sagen, die Stärkung des sozialen Zusammenhaltes, die ja auch seit Jahren abnimmt, auch da könnte man durchaus mehr Potenzial rausschöpfen und es nicht in die Richtung laufen lassen, wie es momentan läuft. Genau, erste
Erste Hilfe. Also wir hatten am Anfang bei den Begriffsdefinitionen gesagt, dass Medienkompetenz und digitale Mündigkeit wird immer an das Individuum abgeschoben. Ja, also das ist euer Problem, kümmert euch drum und dann wird schon alles gut. Das sehen wir nicht so. Es gibt nur sehr wenig, was ihr tun könnt. Es ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe und da ist nicht nur das Individuum gefragt. Es geht auch um die institutionelle Ebene, darauf sind wir vorhin schon eingegangen, persönliche Ebene war eben die Folie davor. Auf wirtschaftlicher Ebene, da kann ich euch sagen, da kämpfen wir und meine Kollegen jeden Tag dafür. Da geht es auch um echte Transparenz und um die Punkte, die wir zu den Voraussetzungen schon genannt haben.
Und ich kämpfe so ein bisschen auf der politischen Ebene, dass vulnerable Gruppen bei dem ganzen Diskurs nicht vergessen werden und dass es durchaus politische Möglichkeiten und Spielräume gäbe, wenn man das Thema anders diskutieren und priorisieren würde. Und im Zuge dessen würden wir gerne mit einem ein bisschen nicht ganz so dystopischen Fazit abschließen. Eine bessere und nachhaltigere und auch sozial gerechtere digitale Gesellschaft ist möglich. Jedoch braucht es dringend eine Kurskorrektur. Und das ist so ein bisschen ein Appell an die Runde. Wir wissen jetzt nicht, wo ihr alle herkommt, aber da sich auch einzusetzen für klare Standards, Qualitätskriterien und auch eine Art ethischen Kodex von der Programmierung bis hin in alle Bereiche rund um das Thema, weil momentan dominieren aus meiner Sicht tatsächlich oder aus unserer eher wirtschaftliche und politische staatliche Interessen gegenüber ökologischen, über die haben wir noch gar nicht gesprochen, was das auch an Ressourcen auffrisst, und soziale Aspekte, die geraten momentan eher ins Hintertürchen. Und die Menschen- und Freiheitsrechte, die wir haben, sind aus meiner Sicht, es lohnt sich dafür zu kämpfen und diese zu bewahren. Und es braucht wieder dringend eine gesunde Balance zwischen Staat, Wirtschaft und Bürger. Und dafür sollten wir uns einsetzen. Genau, das war unser Versuch, ein bisschen hier zu sensibilisieren und aufzuklären. Auch wenn es komplex und vielschichtig war, hoffe ich, dass jeder was mitgenommen hat. Denn wir sind davon überzeugt, nur wenn alle Menschen jeweils nach ihren Bedarfen und Bedürfnissen von der Digitalisierung wirklich profitieren und partizipieren, kann ein digitales und chancengerechtes Zeitalter beginnen und auch gelingen. Vielen Dank.
Wunderbar, ich bleibe jetzt nachher unten. Vielen Dank für euren Vortrag. Wie schaut's aus mit Fragen? Gerade alle eher noch so am Durchatmen. Da haben wir eine Frage. Es wird nochmal nach dem Kontext gefragt von den beiden.
Ich bin tatsächlich Sozialarbeiterin und arbeite für den Landesfachverband und bin freiberufliche Referentin in dem Kontext und bilde so ein bisschen Sozialarbeiter vor, die sich mit dem Thema, mit den Adressatinnen tagtäglich rumschlagen, um das ein bisschen einzuordnen und nicht zu sagen, das Wichtigste ist dein TikTok-Account und deine Reichweite, sondern mit Blick auf die Adressatinnen den zu haben.
War ich ein bisschen zu langsam mit der Folie, das wäre nochmal die Vorstellungsrunde für die Chrissy gewesen. Und ich bin die Pia, ich bin jetzt Unternehmerin der 7T GmbH, ich war Lehrerin an einem Gymnasium für Mathematik und Deutsch, habe mich aus politischen Gründen davon dann entfernt, habe eine Ausbildung gemacht als Mediengestalter, mich hat das Medium und Kommunikation schon immer interessiert, wollte das Thema durchdringen. Und vor allem das Digitale habe ich nie verstanden. Und ich muss auch sagen, vielleicht noch eine kleine Ergänzung, je mehr ich mich mit dem Thema befasse, desto weniger verstehe ich es. Ja? Also ja, dann fingst du an, okay, du kannst ja mal so einen Server administrieren. Und dann habe ich mir so ein bisschen Linux drauf geschaufelt. Und dann ging es aber weiter, ja, aber Linux ist nicht die Antwort auf alles. Und dann ging es weiter, schau dir mal verschiedene Shells an. Okay, verschiedene Shells, cool, klar, mache ich. Lerne ich auch noch nebenbei. Und dann, okay, aber jetzt steigen wir um auf FreeBSD und OpenBSD und ist nochmal ganz anders. Ah ja, okay. Und je mehr ich erfahre, je mehr ich lerne, desto mehr weiß ich, dass ich eigentlich gar keine Ahnung habe.
Wer war das? Ich weiß, dass ich nichts weiß.
Seid ihr da hoffnungsvoll, dass es überhaupt in diese Richtung gehen wird? Transparenz zu schaffen, was ihre Algorithmen angeht, weil die haben ja genau eben nicht das Interesse, wenn Algorithmus nicht veröffentlichen wollen. Und genauso auch digitale Mündlichkeit KI-generierten Bild. Auch hier. Das ist ja eigentlich auch zu verstehen. Also es gibt halt Grade von Mündigkeit, aber eine vollständige Mündigkeit, also ein vollständiges Verstehen oder philosophisch gesehen ist natürlich nicht, aber vielleicht läuft es halt nach meinem Dafürhalten hier in
von der Mündigkeit zur Müdigkeit, ja, auch mich überfällt manchmal einfach die Müdigkeit. Das ist ein Kampf, kann man auch einfach nicht schönreden. Die Chrissy hat was Wunderschönes zu mir gesagt und ich glaube nicht, dass sie weiß, was das in mir ausgelöst hat. Sie sagte aber, ich bin ein Sandkorn und du bist auch ein Sandkorn. Und wenn wir alle lauter werden und wir uns zusammentun, dann können wir das Getriebe zum Knirschen bringen. Und irgendwann läuft das Getriebe nicht mehr rund. Und irgendwann haben wir die Aufmerksamkeit und irgendwann passiert was. Und ich kann euch sagen, ich bin seit 2010 wirtschaftlich unterwegs. Ich hatte auch schon verschiedene Verkaufsflächen. Ich hatte verschiedene Läden auch schon unter eigener Führung. Und da war immer das wirtschaftliche Ziel. Das war so das, woran man sich orientiert hat. Und die ältere Generation an Unternehmer, die traditionellen, die diesen Weg noch verfolgen werden, weniger. Ich war diese Woche auf dem Gründerfrühstück von der IHK. Ich bin auch IHK und VHS-Dozentin. Und ich kann euch sagen, in dieser Runde, ich war zu Tränen gerührt, ich hatte einen Kloß im Hals, da findet ein extremes Umdenken statt. Die Unternehmer, die da waren, hatten eher ein Imposter-Syndrom, ein Problem überhaupt, ihre Dienstleistung für Geld zu verkaufen, weil die nur helfen wollen. Die wollten alle nur helfen, da ist wirklich ein sozial gerechtes Miteinander das höchste Ziel. Jeder hatte die schönsten Visionen, da war einer, der macht eine nachträgliche Begrünung von Bestandsimmobilien als Startup-Unternehmen. Ihr habt wahrscheinlich alle irgendwelche Smart-Home-Lampen schon mal, ja. Jetzt ist gerade so in aller Munde, jetzt merkt man, okay, will vielleicht doch nicht jeder seine Smart-Home-Lampe von keine Ahnung was Hersteller auf ewig halten und es war doch nicht der große Boom. Die fangen jetzt an, die Server abzuschalten. Das bedeutet, die Unternehmen merken, ach so, ja, so einen Server laufen lassen, das kostet ja auch noch Geld und irgendwie kauft doch nicht jeder die App-gesteuerte Heizung und jetzt gibt's auch noch jedes Jahr neue Modelle. Lohnt sich nicht so lukrativ, dann schalten sie es wieder ab. Und da war auch einer, der fängt mit einem Open-Source-Kern an, dann hat er sich verschiedene Plugins drumherum gebaut und er garantiert auf Lebenszeit und unterstützt jetzt schon über 1000 Anbieter. Und das sind einfach Bewegungen, wo ich spüre, ja, es geht weiter und die mir auch Kraft geben.
Also ich bin tatsächlich ehrlich, ich bin eher skeptisch und trotzdem ich habe hier studiert, ja, das Prinzip Hoffnung stirbt zuletzt und ich glaube vielleicht, also A, ich kann Pia voll und ganz zustimmen, da ist Bewegung drin. Ich glaube auch, dass das Thema Ressourcen irgendwann ein großes Thema ist, weil der Planet ist einfach, die Ressourcen sind endlich und nicht unendlich, was uns immer verkauft wird. Politisch passiert gerade einiges, weil jetzt sogar deutsche Politiker anfangen zu verstehen, was da gerade in Amerika passiert und ob das so klug ist, dass man auf alle möglichen Entwicklungen da gibt man sich auch in Abhängigkeiten hin. Umso dramatischer finde ich Diskurse jetzt doch wieder Software wie Palantir hier einzuführen, auch in Baden-Württemberg. Es ist, vielleicht sind die Leute noch nicht so weit, alle, aber ich glaube trotzdem, dass es sich lohnt, immer wieder auch der Stachel zu sein und darauf hinzuweisen, weil es gäbe Alternativen. Und das ist halt so ein bisschen schwierig. Momentan würde ich sagen, sind wir nicht in der Mehrheit, aber das kann sich ja ändern.
Eine Frage haben wir noch und jetzt kriege ich es sogar hin. Oh je. Wir haben nur original 2 Minuten, wir haben nicht wirklich Zeit für einen Kommentar.
Ein Satz noch zu deiner Frage. Was du nicht erwähnt hast, ist der Zeitraum, den du betrachten willst. Ist es morgen? Ist es in 2 Jahren? Ist es in 10 Jahren? Das ist relativ wichtig für diese Fragestellung. War schon.
Anderer Kommentar. Auch gut. So.
Mein Kommentar wäre nur gewesen, ihr habt beide aus der Perspektive das gesamte System verbessern. Aber das ist natürlich eine riesengroße Aufgabe und dann wird man eher pessimistisch im Hinblick auf all diese Dinge. Aber wir können wahrscheinlich als Individuen, als kleine Gruppen oder wir können nicht das Weltwirtschaftssystem ändern, sodass es fairer ist. Aber wir können zum Beispiel alternativ kommen, wir können statt Twitter oder X zu benutzen, können wir uns andere Plattformen anschauen, die nicht dieselben Mechanismen, denselben Mechanismen folgen. Man kann in kleinen Feldern diese Entscheidung treffen und dann hat man vielleicht ein faireres, gleichberechtigteres Umfeld im Kleinen, nicht im Großen und Ganzen.
Und genau das ist dieses Sandkorn. Also sowohl im Privaten und ich stelle fest, es ist manchmal echt hart, eben nicht auf X zu sein, nicht auf Insta zu sein, wie oft ich gefühlt exkludiert und ausgeschlossen bin. Aber das ist auch herausfordernd und nicht immer einfach. Und man stößt da immer wieder auf, sag mal, du willst du verbergen? Und dann sage ich, ja, nämlich meine Freiheit. So, und ich glaube, das ist ein guter Hinweis nochmal. Ja, man darf nicht das große Ganze, sondern man muss die kleinen Veränderungen sehen und deshalb machen wir auch weiter.
Gut, damit, ich würde sagen, damit man im Kleinen was verändern kann, sollte man das große Ganze mal gesehen haben, weil sonst weiß man nicht, wo man eigentlich hin will. Gut, herzlichen Dank nochmal, Pia und Chrissy, cooler Vortrag. Ich habe die Information bekommen, der Workshop zum Thema Tonstudio unter Linux ist vorverlegt worden auf 17.30 Uhr. Also wer sich den anschauen möchte oder teilnehmen möchte, jetzt dann bitte in den zweiten Stock. Es gibt auch dafür einen zusätzlichen Workshop-Raum, Workshop-Raum 2b, neben Workshop-Raum 2. Außerdem, jetzt habe ich mein Handy wieder gesperrt, sehr schlau. Außerdem, kleiner Ausblick noch auf was jetzt